Die Enteignung von Land in Südafrika hat ja mit dem Kolonialismus begonnen, ab dem 17. Jahrhundert, zunehmend ausbreitend. Aber es gab ja im südlichen Afrika eine ganze Reihe von verschiedenen Kolonien und Republiken der Buren, die dann ja auch aus der Kap weggewandert sind. Und die haben alle auf verschiedene Art und Weisen Enteignungen von Land vorgenommen, zum Teil durch Verträge, zum Teil durch Eroberung und Ähnliches, durch Erklärung von Land als nicht bewohnt. Und dann wurde ja 1910 die Union of South Africa gegründet, wo die verschiedenen Kolonien und Provinzen zusammengeschlossen wurden zum Staat Südafrika. Und der Natives Land Act 1913 war dann eigentlich das erste Mal ein flächendeckendes Gesetz für ganz Südafrika, was die Enteignung von Land systematisch festgeschrieben hat, in dem eigentlich jedes Stück Land nach verschiedenen sogenannten rassischen Kategorien klassifiziert wurde und nur Menschen der weißen Rasse oder der schwarzen Rasse oder so in bestimmten Gebieten Land erwerben konnten. Und da war die Verteilung extrem ungleich. Also am Anfang waren nur 7% des Landes für die Schwarzen vorgesehen, obwohl sie ja damals schon die Bevölkerungsmehrheit stellten. Und das hat sich dann noch weiter verschärft über die Zeit. Aber das ist sozusagen ein großer Meilenstein der Enteignung, die systematisch stattgefunden hat, aber natürlich viel früher begonnen hat.
Also sind 7% des Landes dann nur noch für die schwarzen Einwohner Südafrikas geblieben. Erstmal, wie hat sich dann die Landpolitik in den darauffolgenden Jahrzehnten weiterentwickelt?
Na, als sie den Natives Land Act verabschiedet haben, wurden erstmal die Gebiete, die schon als sogenannte Reservate zur Seite gelegt worden waren in verschiedenen Provinzen und Kolonien, festgeschrieben als Land für Schwarze, in denen auch Weiße dann keine Eigentumsrechte erwerben konnten. Aber es war den Gesetzgebern schon klar, dass diese 7% nicht reichen werden und dass man das eigentlich erweitern muss. Und eigentlich sollte das relativ schnell passieren, hat sich dann aber über 20 Jahre hingezogen oder eigentlich fast 30, bis zum Native Trust and Land Act 1936, wo dann immerhin auf 14% des Landes erweitert wurde. Aber das war erstmal nur auf dem Papier. Also das Land, was den Schwarzen zur Verfügung gestellt wurde, war weiterhin sehr wenig. Und es hat eigentlich bis Ende der Apartheid hat der Staat versucht, auf diese 14% zu kommen und hat es nicht geschafft.
Wir haben jetzt also über die Zahlen gesprochen. Es ist klar geworden, dass es unheimlich wenig Land, das da zur Verfügung stand, auch im Verhältnis zu den Bevölkerungszahlen. Aber wie hat sich dieses Landeigentum auf die Lebensrealitäten ausgewirkt?
Die Landfrage war eigentlich bestimmt für alle Lebensbereiche der Menschen in Südafrika, weil es dabei natürlich nicht nur um die Frage ging, wer welche Eigentumsrechte an welchem Stück Land hat, sondern vor allem auch, wer sich wo aufhalten darf. Und dafür wurden die Landgesetze, eine ganze Vielzahl von Gesetzen, die direkt Aufenthaltsrecht betroffen haben, genutzt, um im Wesentlichen günstige Arbeitskräfte für die weißen Kapitalisten und Farmer bereitzustellen. Das heißt, es wurde zunehmend verschärft, wo sich Menschen aufhalten durften, selbst wenn sie in Gebieten waren, die ihnen offiziell nicht zustanden. Also zum Beispiel, wenn sie in die Städte gegangen sind zum Arbeiten, mussten sie nachweisen, dass sie Arbeitgeber haben. Innerhalb von 4 Wochen musste das immer wieder bestätigt werden. Und wenn sie keine Arbeit mehr hatten, dann mussten sie sozusagen aus den Städten wieder zurück. Die Segregierung in den Städten wurde vorgenommen. Aber auch die sogenannte Petty Apartheid, also die kleine Apartheid, die bis in die kleinsten Kapillare des Alltagslebens eingedrungen sind, wurde ja zunehmend verschärft. Also die Trennung von Parkbänken, öffentlichen Toiletten, Bussen, Stränden, Kinos, also alles wurde ja segregiert. Insofern war die Räumlichung oder Verräumlichung der Rassentrennung ein ganz zentrales Merkmal der Machtausübung auch.
Da wird von 6 Millionen Menschen gesprochen, die bis zum Ende der Apartheid enteignet wurden. Wie wollte man denn eigentlich diese Ungerechtigkeiten nach dem Ende der Apartheid angehen?
Naja, das Ziel war und ist ja weiterhin eigentlich mit dem Ende der Apartheid zu einer grundlegenden Form der Umverteilung von Landrechten auf vielen Ebenen zu kommen. Da ist der Staat ja auch sehr schnell aktiv geworden. Also eines der ersten Gesetze, wenn nicht sogar das erste Gesetz, was verabschiedet wurde in der Übergangsregierung, war das Restitution of Land Rights Act, wo es um die Landrückerstattung geht. Und der Staat hat dann begonnen, in 3 Bereichen eine große Landreform eigentlich gleich anzugehen. Das ist einmal die Landrückerstattung, Landumverteilung und dann die Tenure-Reform, wo es um die Anerkennung von inoffiziellen Landrechten geht. Und da ist der Staat sehr aktiv gewesen in den letzten Jahren, auch wenn das sehr stark auch in die Kritik geraten ist und in der Presse immer wieder sehr negativ kritisiert wird, auch zum Teil zu Recht. Aber wie gesagt, man muss eben auch sehen, mit welcher Mammutaufgabe der Staat da konfrontiert war angesichts der enormen Bevölkerungsexplosion ja auch und den sehr prekären Verhältnissen, da für Ordnung zu sorgen und den Menschen, die vorher benachteiligt waren, mehr Zugang zu Rechten und Land zu geben, ist einfach auch eine extrem schwierige Aufgabe, sehr komplex. Und da hat der Staat natürlich auch viel zu tun. Das ist eine große Aufgabe.
Also kritisiert wird, dass es zu langsam abläuft. Können Sie noch ein bisschen mehr über dieses Gesetz sagen?
Vielleicht muss man die beiden Bereiche Landumverteilung und Landrückerstattung zusammen sehen. Bei der Landumverteilung ist einfach die Idee, dass Menschen, die vormals benachteiligt waren, Land durch den Staat unterstützt bekommen können, wenn sie das Land in irgendeiner Weise produktiv nutzen wollen. Das heißt, da braucht man keinen Nachweis, dass man historisch Landrechte hatte, sondern lediglich den Nachweis, dass man Land gebrauchen kann, zum Beispiel, wenn man als Farmer tätig werden möchte. Und dann kann man vom Staat Unterstützung bekommen. Das ist der eine Bereich. Aber die Landrückerstattung, mit der ich mich auch sehr intensiv beschäftigt habe, ist deutlich komplizierter, weil es da darum geht, dass Menschen, die nachweislich Rechte an Land nach 1913, nach dem Native Land Act verloren haben, dieses Land oder vergleichbare Entschädigung rückerstattet bekommen. Und wie man sich vorstellen kann, ist es natürlich eine extrem arbeitsintensive Form der Rückerstattung, weil man da nachweisen muss, dass es informelle Rechte an Land gegeben hat. Das heißt, der Staat, der dann eine sehr progressive Gesetzgebung auch betrieben hat, erkennt nicht nur vormalige Eigentumsrechte im privatrechtlichen Sinne an, sondern auch informelle Rechte, Gewohnheitsrechte, Rechte von Farmarbeitern und so weiter. Aber dann steckt der Teufel im Detail. Da muss sozusagen die Leute aus dem Ministerium losziehen aufs Land und dann recherchieren, ist das so gewesen, wann haben die Leute hier gelebt, welche Nachweise gibt es dafür, gibt es Gräber, können die Leute Erzählungen präsentieren, Ahnengeschichten zum Beispiel von Menschen, die dort gelebt haben. Und das muss ja alles sozusagen nachgewiesen werden. Und die aktuellen Landeigentümer haben natürlich auch das Recht im Rechtsstaat, die Glaubwürdigkeit anzuzweifeln, sodass es vor Gericht gehen kann. Und das ist dann sehr aufwendig, ein sehr aufwendiger Prozess. Insofern ist die Landrückerstattung vom Kosten-Nutzen, wenn man so will, eigentlich eher nachteilig, weswegen viele, mich eingeschlossen, auch der Meinung sind, dass man die Landrückerstattung eigentlich nicht hätte wiedereröffnen sollen, sondern in der ersten Runde abschließen und sich dann eher auf die Landumverteilung konzentrieren, weil man damit viel weniger finanziellen Aufwand sehr viel mehr Menschen helfen könnte.
Ja, da würde ich auch gleich noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen kommen und aber erstmal nochmal zu schauen, jetzt in den letzten Jahren ist das sehr in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt, unter anderem als Wahlkampfthema auch. Können Sie die aktuelle Gemengelage da kurz zusammenfassen, einen Überblick geben?
Ja, also eins der großen Probleme, was von vielen kritisiert wird, ein Stück weit auch zu Recht, ist, dass es eben recht langsam vorwärts gegangen ist mit der Landumverteilung. Ursprünglich war das Ziel 1994 formuliert, dass innerhalb von 5 Jahren 30% des landwirtschaftlichen nutzbaren Landes von weißer Hand in die Hände von vormals Benachteiligten gehen soll. 30% in 5 Jahren ist kaum zu schaffen. Deswegen wurde die Zahl immer wieder nach hinten korrigiert. Dann war es 2014 als Deadline, jetzt ist 2025. Auch das werden sie nicht schaffen. Jetzt muss man natürlich wissen, dass bei der Landrückerstattung die Kläger auch den Anspruch haben, sich die Form der Entschädigung auszusuchen und interessanterweise der absolute Großteil der Kläger sich für Geld entschieden haben und nicht für Land. Das heißt, es war auch die Erwartungshaltung da, dass über die Landrückerstattung, wie der Name schon sagt, eigentlich vor allem landrückerstattet wird. Aber 2013 waren 92% aller erfolgreichen Kläger haben sich für Geld entschieden, sodass der Beitrag für die eigentliche Umverteilung des Landes hier deutlich geringer ist. Nichtsdestotrotz hätte der Staat da auch produktiver in die Landumverteilung investieren können. Das hat aber vor allem was damit zu tun, dass der Staat vor allem unter der Präsidentschaft von Jacob Zuma extrem korrupt geworden ist und quasi alle staatlichen, parastaatlichen Institutionen im Moment einem riesigen Korruptionsskandal unterliegen. Der neue Präsident Cyril Ramaphosa ist ja auch sehr damit beschäftigt, das alles wieder, soweit es geht, rückgängig zu machen. Unter dem Schlagwort State Capture ist da extrem viel an Korruption passiert und auch im Landreformbereich gab es sehr viele Gemengelagen, die nicht unbedingt den Klägerinnen und Klägern zugute kamen. Jetzt sehen viele Experten in dem Feld, mich eingeschlossen, das Problem eher dort, nämlich in der Implementierung, also der Umsetzung der Gesetzeslage, die eigentlich sehr produktiv ist, sehr progressiv ist. Auch eine Rechtsprechung, die aus meiner Sicht extrem sich für die Rechte eigentlich der vormals Benachteiligten einsetzt. Also das Problem ist eher die Umsetzung. Um aber von diesem Problem abzulenken, hat die ANC-Regierung auch unter dem Druck der Economic Freedom Fighters seit 2017 angefangen, das Problem eher in der Verfassung zu verorten und zu sagen, das Problem besteht darin, dass wir eine Entschädigung zahlen müssen für das Land und deswegen müssen wir die Verfassung ändern. Erst dann kann die Landreform entscheidend umgesetzt werden. Und viele, ich kann da gerne auch noch ein bisschen mehr dazu sagen, Experten, mich eingeschlossen, sind der Meinung, dass das eigentlich eher ein Nebenkriegsschauplatz ist und es eigentlich um andere Dinge gehen müsste. Also die Entschädigungsfrage ist eigentlich nicht, wie die Verfassung sie im Moment festlegt, das Hauptproblem.
Was sollte denn mit dieser Verfassungsänderung gemacht werden genau?
Nun ja, also die Forderung, die aufgestellt wird und die jetzt auch so in die Verfassung geschrieben werden wird, ist, dass eine Enteignung ohne jegliche Entschädigung möglich sein soll. Das klingt jetzt erstmal nach einer sehr radikalen Geste und so, als würde das viele Probleme lösen, weil dann viele Formen von Entschädigung nicht notwendig werden. Ironischerweise ist es aber auch jetzt schon so, dass die Verfassung, wie sie in der aktuellen Form vorliegt, eine Entschädigung deutlich unter dem Marktwert des Landes zulässt. Im Gegenteil, die Verfassung sagt in der Property Clause, in § 25 ist das, dass zwar einerseits der Staat Privateigentum schützen muss und man nur für ein öffentliches Interesse oder öffentliche Public Purpose oder Public Interest sozusagen eine Enteignung vorgenommen werden werden darf, dass aber die Festlegung der Entschädigung von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängig ist, wie zum Beispiel die Geschichte des Erwerbs, der staatlichen Unterstützung, der aktuellen Nutzung und so weiter und so fort in einer offenen Liste und dass deshalb der Staat in der Lage ist, deutlich weniger zu zahlen, als der Marktpreis vorschreibt. Das hätte der Staat also jetzt schon machen können, 25 Jahre lang, hat er aber nicht. Ja, also ist die Frage wieder der Implementierung, warum setzt der Staat nicht um, was er bereits hat. Wenn man jetzt die radikalere Formulierung rein nominell einführt, dass man gar keine Entschädigung zahlt, klingt das erstmal so, als könnte der Staat pauschal gar keine Entschädigung zahlen. Dem ist aber nicht so, sondern in einer liberalen Verfassung wie der südafrikanischen muss das Verhältnismäßigkeitsgrundsatz eingehalten werden. Das heißt § 36, der vorschreibt, dass individuelle Rechte einzelner Personen nicht über Gebühr eingeschränkt werden dürfen, wenn es andere Möglichkeiten gibt, das gleiche Ziel zu erreichen. Das heißt in der Praxis, dass ob sie das nun reinschreiben in die Verfassung oder nicht, es nur extrem wenige Fälle geben wird, die überhaupt vor Gericht Bestand haben werden, in denen der Staat überhaupt nichts bezahlt. Kurze Zahlenvergleich, seit dem Ende der Apartheid hat der Post-Apartheid-Staat nur 1% seines jährlichen Budgets für Landreformen investiert. Das Verteidigungsbudget liegt bei 10%. Der Betrag, der ausgegeben wird für Landreformen, ist genauso hoch wie der für VIP-Betreuung staatlicher Bediensteter. Da sieht man, wie die Prioritäten des Staates verteilt sind. Ich glaube, da liegt das Problem. Und da gibt es auch sehr, sehr viele sehr konkrete Vorschläge von mir, von vielen anderen Kollegen, wie man es besser machen könnte. Aber der Staat hört nicht zu, weil die ANC-Regierung natürlich die Wahlen gewinnen wollte.
Wie könnte denn so eine Landreform stattfinden, sodass es für alle Akteure, Akteurinnen gut ist?
Darüber streiten wir uns alle natürlich schon lange. Es ist die Frage, wie radikal man denken möchte. Also was ich seit Jahren propagiere, ist eine Transformationssteuer. Also ich denke, wir haben ein Mismatch zwischen Staatseinnahmen und Staatsausgaben im Bereich der Transformation. Jetzt wird versucht, auf der Ausgabenseite zu sparen, indem man durch Enteignung ohne Entschädigung Geld sparen möchte. Das wird aber nicht reichen. Was wir brauchen, ist viel mehr Geld auf der Einnahmenseite. Und deswegen denke ich, müsste der Staat eine progressive Reformsteuer einführen, die dann aber auch zweckgebunden eingesetzt werden müsste. Was auch den Nebeneffekt hätte, dass dadurch nicht nur die Leute zur Kasse gebeten werden, die gerade aktuell zufällig eine Farm besitzen, was ja häufig gar nicht die Menschen sind, die bei der Enteignung damals historisch beteiligt waren, sondern all die zur Kasse bitten würde, die durch die Apartheid massiv profitiert haben. Also all die Minenmagnaten, die ganzen Industrien, die produziert haben, die extrem von den landbasierten Gesetzen der Arbeitskontrolle profitiert haben, ohne im engeren Sinne Landreformen oder Landeigentum besessen zu haben. Dadurch würde viel mehr Geld möglich werden, es wäre keine Verfassungsänderung notwendig. Besteuerung ist bereits per Definition Enteignung ohne Entschädigung. Das heißt, da wäre die Möglichkeit gegeben, mit sehr viel Geld über kurze Zeit die richtigen Strategien umsetzen zu können. Aber das würde den politischen Willen voraussetzen, das ist nicht besonders opportun bei Wahlen. Und es würde natürlich voraussetzen, dass der Staat seine Arbeit macht. Und da sitzt eigentlich das Problem. Was die große Ironie ist, wenn wir jetzt die Verfassung ändern, bräuchten wir wieder einen Staat, der das Gesetz, was es gibt, umsetzt. Aber wenn der Staat jetzt schon die Verfassung nicht anwendet, die es ihm ermöglichen würde, zu enteignen, ohne den vollen Marktpreis zu zahlen, warum sollte das bei einer Verfassungsänderung danach leichter möglich sein?
Jetzt haben wir also viel über das Rechtliche gesprochen. Diese Debatte, die da geführt wird und auch sehr intensiv geführt wird in den letzten Jahren, hat aber auch tatsächlich ganz konkrete Folgen und Konflikte verursacht. Unter anderem zum Beispiel werden seit einigen Monaten vermehrt illegale Besetzungen in Angriff genommen, sozusagen. Können wir da noch ein bisschen genauer darauf eingehen?
Vielleicht zwei Punkte da nochmal einmal zur rechtlichen Seite. Das ist natürlich auch eins der großen Probleme mit dieser Möglichkeit, Enteignung ohne Entschädigung vorzunehmen. Da denken natürlich im Moment alle nur an weiße Farmer. Aber wenn in der Verfassung drinsteht, dass der Staat enteignen kann, ohne zu entschädigen, gibt es natürlich auch keine Garantie dafür, dass der Staat jetzige Nutznießer oder die vormals benachteiligte Bevölkerung enteignen könnte. Und wenn man sich anguckt, wie viel Geld Zuma von Staatskosten für sein privates Anwesen in KwaZulu-Natal investiert hat, hat man Sorge, dass möglicherweise die Eigentumsrechte von allen möglichen Gruppierungen gefährdet sind. Und das ist natürlich jetzt auch die große Frage, welche Eigentumsrechte sind denn eigentlich noch anzuerkennen und an welcher Stelle kann der Staat oder auch die Bevölkerung, soziale Bewegungen für sich entscheiden, nee, hier gibt es ein soziales Problem, wir können das einfach uns aneignen. Ich glaube nicht, dass das in einem Rechtsstaat der sinnvolle Weg ist, Besetzungen sozusagen zu ermöglichen, sondern es müsste eigentlich eher einen Schutz von Eigentum geben und dann müsste massiv umverteilt werden. Ja? Also Eigentumsrechte entgegen gängiger Thesen ist aus meiner Sicht kein Gegensatz für massive Umverteilung, sondern dessen Voraussetzung. Nur wenn es einen grundsätzlichen Schutz auf Eigentumsrechte gibt, hat der Staat überhaupt die Möglichkeit, wenn der politische Wille besteht, massiv umzuverteilen. Und das könnte man hier tun. Die Tragik ist natürlich, und das regt mich und viele Kollegen am meisten auf, dass diese ganze Politik extrem zynisch betrieben wird, weil wir die nächsten 3-4 Jahre wieder kaum Fortschritt in der Landreform sehen werden, weil es eine Verfassungsänderung geben wird, die wird sofort vor das Verfassungsgericht gehen. Das wird lange dauern, bis das Verfassungsgericht das entscheidet. Die Entscheidung ist jetzt schon antizipierbar. Also entweder wird die Veränderung der Verfassung so trivial und banal sein, dass sie sich eigentlich von der Rechtslage jetzt nicht unterscheidet, oder sie wird einkassiert werden und dann wird es eine neue Verfassungsänderung geben müssen. Und in der Zwischenzeit kann der Staat eigentlich gar keine Landreform weiter betreiben. Das heißt, die Menschen auf der Straße, die wirklich bitter arm sind und eigentlich dringend Ressourcen bräuchten, müssen wieder 4-5 Jahre länger warten, bis der Staat wieder mal da ist, wo er jetzt eigentlich schon wäre. Insofern regt mich eigentlich am meisten auf, wie sehr die Bevölkerung darunter leidet und wie sehr der Staat auch in vieler Hinsicht zynisch mit seinen Wählern und Wählerinnen operiert, ausschließlich aus kurzfristigen Interessen.
Und das sind dann auch diejenigen, die jetzt zum Beispiel Land besetzen, genau, weil es einfach dringend nötig ist. Können wir uns da vielleicht ein Beispiel anschauen einer solchen Besetzung?
Na, da gab es eine ganze Reihe von Beispielen. Also im letzten Jahr war ich ja auch länger in Südafrika, gab es zum Beispiel in Hermanus einige Besetzungen in der Western Cape, ist das eine Region, wo Leute natürlich in der Antizipation, dass es die Verfassungsänderung geben würde, Land besetzen, was aus ihrer Sicht nicht benutzt wird. Ist ja häufig auch so, dass es ein Land gibt, was brach liegt, was noch bebaut werden soll, wo die Eigentümer spekulieren zum Teil. Wichtig auch, eine ganz große Frage, die in der öffentlichen Diskussion nicht so sehr zur Kenntnis genommen wird, ist der Wohnungsmangel in den Städten. Es gibt ein ganz großes Problem im urbanen Raum. Auch da ist die Frage, was macht man mit ehemaligen Hochhäusern, zum Beispiel in Johannesburg Downtown, die leer stehen, weil es viel zu gefährlich ist, dort zu arbeiten, zu leben. Können die als Wohnung umgebaut und genutzt werden? Das Problem ist natürlich dann auch, wenn der Staat partiell solche Besetzungen zulässt, ist er ja auch in der Pflicht, Ressourcen und Infrastruktur bereitzustellen. Was mit Trinkwasser, was mit Abwasser, was mit Schulen, Krankenhäusern und so weiter. Und da braucht es natürlich eigentlich eine klare Rechtslage. Also ist der Staat verpflichtet, Besetzer vom Land zu vertreiben, oder muss er für die Schulen bauen? Das sind zwei sehr unterschiedliche Perspektiven. Und da wirkt der Staat sehr unentschlossen, was er da eigentlich machen möchte. Und das ist die große Tragik eigentlich, dass sehr, sehr viele Menschen warten auf die Transformation, die ja auch zum Teil passiert. Also ich bin ja oft eher in der Situation, auch den Staat und die ANC-Regierung zu verteidigen. Also es werden ja ADP-Häuser gebaut. Es gibt ja eine Umverteilung, es gibt ja eine Steigerung von Social Grants und so weiter. Viel zu langsam und viel zu viel Geld landet in den falschen Händen. Aber es passiert ja was. Es ist ja nicht so, dass der Staat gar nichts täte. Aber es gibt ganz große Bevölkerungsgruppen, die abgehängt sind. Es gibt eine unglaublich hohe strukturelle Arbeitslosigkeit, gerade junge Männer in den Townships. Für die ist es sehr, sehr schwer. Und für die muss man eine Perspektive schaffen. Und das macht man nicht, indem man eine Verfassung ändert, sondern indem man endlich mal sinnvoll umverteilt.
Um so ein bisschen auch nochmal aufzubrechen in diesem komplexen Zusammenhängen. Die schwarze Bevölkerung wurde damals enteignet. Die weiße Bevölkerung hat als Apartheidsprofiteure, als Kolonisateure quasi das Land genommen und davon profitiert. Nach dem Ende der Apartheid gab es ja auch zum Beispiel in manchen Teilen schon eine Rückerstattung des Landes an Chiefs, denen das Land ja vormals gehört hat, die dann aber dort teilweise feudale Systeme aufgebaut haben. Ja, vielleicht dazu noch ein paar Worte.
Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges und sehr schwieriges Thema, wo die ANC-Regierung ebenfalls wieder sehr ambivalent und nicht konsistent agiert. Also einerseits ist die Rechtslage eigentlich relativ klar, gerade wenn es um die Landreformgesetze geht. Die ist eigentlich sehr stark orientiert an Individualrechten von Bürgerinnen und Bürgern, die eigentlich sehr bewusst in den 90er Jahren vor allem aufgesetzt wurden, um die Bevölkerung zu schützen gegen irgendwelche Formen von indirekter Herrschaft und Ausnutzen von Ressourcen, vor allem Schutz von Frauen zum Beispiel. Frauenrechte ist ein sehr wichtiges Thema. Aber die ANC-Regierung hat seit den 2000er Jahren sehr stark sich populistisch den traditionellen Autoritäten angenähert, insbesondere weil in ländlichen Regionen die ANC nicht so stark verortet ist und sie dann die Unterstützung der Autoritäten nutzen, um ihre Wahlen zu gewinnen. Und deswegen eine ganze Reihe von sehr problematischen Gesetzen verabschiedet, die die traditionellen Autoritäten insgesamt stärken in ganz vielen Bereichen, zum Teil in einer Art und Weise, die weit über das hinausgeht, was eben sogar die Apartheid-Regierung umgesetzt hat. Also es sind wirklich skurrile und groteske Zustände. Und das Problem ist, dass es natürlich Autoritäten gibt, die im Sinne ihrer Bevölkerung agieren. Die Schwierigkeit ist, was ist, wenn das nicht der Fall ist? Und gibt es dann die Möglichkeit für die Bevölkerung, aus diesen Arrangements auszusteigen? Und das ist eben häufig nicht der Fall. Das heißt, wenn es keine Exit-Option gibt für die Bevölkerung, wenn die Leute nicht wählen können, wollen wir unter traditionellem Gewohnheitsrecht operieren oder unter Staatsrecht, dann wird es schwierig. Zum Beispiel, als jetzt die Diskussion aufkam über Enteignung ohne Entschädigung, kam natürlich sofort der Protest von den traditionellen Autoritäten. Was ist denn mit unseren Landrechten? Und da ist der Präsident Ramaphosa auch gleich zu Tswelitini, dem Zulu-König, gereist, um ihm zuzusichern, dass sein Land davon nicht betroffen sein wird. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum eigentlich nicht?
Und was ist das zum Beispiel bei diesem Zulu-König für eine konkrete Situation?
Anfang der 90er Jahren gab es ja sehr viel Konflikte auch zwischen Inkatha-Bewegung, die sehr stark von den Zulu propagiert wurde als nationalistische, separatistische Bewegung, und der ANC, die eher als nationalstaatliche Organisation operiert hat. Und als Zugeständnis in Verhandlungen wurden dann bestimmte Sonderrechte an die Zulu übertragen, unter anderem, dass zum Beispiel das Land, was eigentlich dem Staat offiziell gehört und dann von traditionellen Autoritäten verwaltet wurde, was in vielen der ehemaligen Reservate, Homelands, heute immer noch der Fall ist, wo auch die Rechtslage völlig ungeklärt ist, dass die übertragen wurden, nur in dem Fall des Zulu-Königs in den Ingonyama Trust, der vom König selbst verwaltet wird. Das heißt, er verwaltet das Land und es gehört ihm nominell. Jetzt hat der König zum Beispiel vor ein paar Jahren beschlossen, dass die Leute keine Permission to Occupy mehr haben, also einfach nur eine Zustimmung, dass sie auf dem Land leben dürfen, sondern dass sie jetzt Pacht zahlen sollen. Ja, das heißt, plötzlich müssen die Leute anfangen, dem König Geld dafür zu bezahlen, dass sie auf dem Land leben, auf dem sie zum Teil seit Generationen ansässig sind. Und da sind natürlich dem Staat so ein bisschen die Hände gebunden, wenn die Eigentumsverhältnisse wirklich beim König liegen.
Es ist also auch eine Debatte, die sehr emotional geführt wird und dann sich aber auch natürlich in den Besetzungen teilweise in brutalen Vorkommnissen äußert. Teilweise wird ja da auch Angst geäußert, dass es eben zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen könnte. Wie blicken Sie darauf?
Naja, da muss man verschiedene Zielgruppen in Blick nehmen. Also es gibt eine sehr fokussierte, kleine, aber radikale weiße Minderheit, die das ja auch sehr gezielt versucht zu schüren, also den Eindruck auch international zu vermitteln, dass es hier so etwas wie einen weißen Genozid gäbe oder so. Da sind letztes Jahr ja auch viele und vorletztes Jahr Weiße durch die Staaten USA zum Beispiel oder auch Australien getourt und haben sozusagen von dem Mord an den Farmern sehr viel Aufhebens gemacht. Das passiert, es gibt tatsächlich eine hohe Rate an Morden an Farmern. Aber von einem Genozid zu sprechen, macht hier überhaupt keinen Sinn. Und vor dem Hintergrund, wie Sie es ja auch schon angesprochen hatten, des Profits, den sozusagen weiße Nachkommen von Kolonisatoren aus der Landfrage ziehen konnten, ist hier, glaube ich, kaum von einer strukturellen Benachteiligung zu sprechen. Also das sehe ich jetzt eher nicht, dass das wirklich ein Problem sein wird. Ich glaube auch nicht, dass die weiße Bevölkerungsminderheit en gros grundsätzlich mit diesen Fragen der Umverteilung ein Problem hat. Ich glaube eher, dass es ein Problem geben wird mit den Bevölkerungsgruppen, die eben wirklich strukturell abgehängt sind. Ja, und die berechtigterweise seit 25 Jahren darauf warten, dass der Staat ihnen strukturelle Verbesserungen ermöglicht. Und da gibt es, wie gesagt, ganz viele Baustellen, an denen der Staat tätig werden könnte, müsste. Aber es gibt natürlich auch schwierige Gemengelagen, die es generell schwierig macht. Landwirtschaft in Südafrika war schon immer nicht besonders lukrativ, war deshalb lukrativ, weil eine weiße Kernfamilie sich auf dem Rücken von sehr schlecht bezahlten schwarzen Arbeitern bereichern konnte. Wenn man die Leute jetzt mit Mindestlohn bezahlt, ist das kaum noch lukrativ. Landwirtschaftlich macht das da wenig Sinn. Der Staat hat extrem seine Subventionen für die Landwirtschaft zurückgebaut. Im Rahmen von internationalen Handelsvereinbarungen über Agrarprodukte ist Südafrika schwierig in der Situation. Also da gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die tatsächlich auch bestehen. Der Staat könnte vieles besser machen und es gibt sehr viele gute Ideen, die sind auch alle aktenkundig sozusagen. Es fehlt jetzt kein Informationsdefizit hier, sondern der politische Wille fehlt. Aber da sehe ich eher Schwierigkeiten, dass es auf Dauer berechtigterweise auf Seiten der äußersten Armut zu Konflikten kommen kann und dass es da auch Protest geben wird, auch gegen die Regierung, aber auch möglicherweise im Hinblick auf Plünderungen und Besetzungen, die Sie auch schon angesprochen haben. Ich meine, das ist auch eine Frage der Massen. Der Staat hat gar nicht die Kapazitäten, eine flächendeckende Besetzung zum Beispiel zu vermeiden. Simbabwe wird dann immer so als Gegenmodell oder als Horrorszenario ins Feld geführt. Aber wenn man das vermeiden möchte, und da kann man ja auch drüber diskutieren, ob man das möchte oder nicht, aber wenn man es vermeiden möchte, müsste man eine andere Politik machen.